Ja, wir haben ja auch als Gemeinde einige Bibeln ausliegen. Wer heute in der Bibel noch keine dabei hat, aber nachschauen möchte, wo steht denn das alles? Ich möchte das gerne auch immer wieder weiter sagen. Auch die Seitenzahl nenne ich. Also wer sich eine Bibel holen möchte, hat jetzt auch die Gelegenheit. Es geht um einen nicht so einfachen Text. Es steht im Buch Hiob. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, könnt es euch gerne eine Bibel holen. Und Hiob Kapitel 1. In diesem Monat soll es um dieses Buch gehen. Es gehört auf jeden Fall zu den ältesten Büchern, vielleicht ist es sogar das älteste Buch überhaupt, das in der Bibel drin ist, also von dem, dass es aufgeschrieben ist. Sicherlich die Ereignisse, die im ersten Buch Mose stehen, reichen weit darüber hinaus, also geht ja hier um die Entstehung der Erde, aber Hiob, so sieht es aus, dass es doch von dem Schreiber her, dass er noch früher dies Buch aufgeschrieben hat wie Mose, dass er also vorher gelebt hat. Aber bevor wir diesen Abschnitt lesen, möchte ich noch Gott um seine Hilfe bitten. Stehen wir auch dazu auf. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, weil du von der Ewigkeit her zu uns redest. Und weil du auch uns Worte gibst, wovon wir leben können. Herr, hilf du, dass das, was wir heute hören, dass das auch für unser Leben wirklich sehr wichtig ist und dass wir auch immer wieder daran denken, gerade dann, wenn wir es brauchen. Dann bitten wir dich, himmlischer Vater, dass du uns diese Gnade schenkst. Amen. Wie gesagt, das Buch Hiob gehört zu den ältesten Büchern der Heiligen Schrift und es spricht sehr, sehr wichtige Dinge an. Zum Beispiel, wie kann man Menschen trösten? Wer das Buch Hiob mal durchliest, der weiß, wie man es nicht tun kann und kann aber auch so manches erkennen, wie man Menschen trösten kann, denn Hiob hatte viel Leid erlebt. Dann beantwortet das Buch Hiob auch die Frage, wieso lässt Gott das Leid bei seinen Gläubigen zu, bei seinen Kindern zu? Ja? Dann zeigt es uns auch einiges, was geht in der unsichtbaren Welt vor, also dieser Welt, wo wir mit unserem menschlichen Auge nicht hinkommen, dort, wo die Engel sind, dort, wo Gott ist, wo auch Dämonen und Satan ist. Und da dieses Buch schon sehr alt ist, glaube ich, wollte Gott schon sehr früh den Menschen über diese Dinge aufklären. Er wollte schon sehr früh den Menschen die Gewissheit oder auch Hilfen geben, ja, aus diesem oder jenem Grund kann dich Leid oder auch Not treffen. Hiob ist ja sprichwörtlich bekannt, auch wer noch nie in der Bibel gelesen hat, aber in Deutschland lebt, der kennt vielleicht den Ausdruck, die Hiobsbotschaft. Ja, Hiobsbotschaften sind immer schlimme Nachrichten, also Nachrichten, die dem Hiob gegeben worden sind. Ich möchte heute das erste Kapitel lesen aus diesem Buch. Steht auf Seite 556 in den Bibeln der Gemeinde. Da heißt es: Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtet und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früher morgen auf, brachte Brandopfer da für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich von ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte und mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer von Gott fiel vom Himmel und hat Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Das ist der Text. Viele Menschen haben gerade schon über das erste Kapitel in diesem Buch sich den Kopf zerbrochen. Hatte Gott mit dem Satan eine Wette gemacht? So denken manche. War es für beide nicht klar, wie es ausgeht? Denn es sieht ja fast so aus in Vers 11 und Vers 12, da heißt es, sagt ja Satan, aber strecke doch einmal deine Hand aus, sagt er zu Gott, und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Daraufhin sprach jetzt der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Okay. Und nun, Satan sagt eigentlich dem Hiob, Satan sagt zu Gott, Hiob dient dir nur, weil du es ihm gut gehen lässt. Zieh mal deinen Segen zurück, dann wird er dir den Rücken kehren. Und Gott geht darauf ein. Ganz klar. War dies wirklich eine Wette zwischen Gott und dem Teufel? Bei einer echten Wette kann nur dies vorkommen, dass beide nicht wirklich wissen, wie es ausgeht. Ja. Beide müssen eigentlich im Unklaren sein, was die Zukunft bringt. Aber durch die ganze Bibel wird gesagt, dass Gott allwissend ist. Gott kennt den Ausgang. David hat es einmal so ausgedrückt in Psalm 139, 3 und 4, das steht auf Seite 668. Du beobachtest mich, so sagt David über Gott, ob ich gehe oder liege, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Völlig wüsstest. Gott ist vertraut mit allen deinen und meinen Wegen. Die Wegen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jedes Wort auf meiner Zunge ist Gott bekannt. Schon bevor ich es auch ausspreche, er weiß, was mit welchen Worten ich hier mein Leben beende. Wir Menschen können Gott überhaupt nicht überraschen. Gott weiß eben schon alles. Im Neuen Testament wird dies bestätigt. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 13 auf Seite 1260, da heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Alles ist aufgedeckt. Ja. Auch das, was wir nicht sehen und was auch für uns noch verborgen ist über unser eigenes Leben, was noch in der Zukunft geschieht. Ich weiß nicht, ob es Satan damals klar war, dass Gott alles weiß, aber eines ist sicher. Als Gott mit Satan sprach, war es nicht ein Gespräch unter gleichen Partner. Gott, der allmächtige Schöpfer, hat immer die Zügel in seiner Hand und keines seiner Geschöpfe kann ihm dies entreißen. Auch Satan nicht. Also eine Wette war es nicht, weil ja Gott wusste, wie es ausgeht. Aber warum lässt Gott sich darauf ein? Ja, Gott selbst hat ja angefangen. Schauen wir mal, was es heißt in Vers 6 bis 8. Da heißt es, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan. Fragt er, woher kommst du? Und dann Vers 8, weiter spricht Gott. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Aha, da wird eigentlich das Interesse des Teufels erstmal auf Hiob gelenkt. War vielleicht vorher gar nicht so da. Und dann sagt Gott, seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde. Satan hat eine Frage dann gestellt, die viele Menschen sich auch heute stellen. Gibt es das, dass man Gott umsonst dient? Können wir uns eigentlich auch mal vorstellen und für unser Leben auch mal überlegen, warum dienen wir Gott? Was macht der Mensch, wenn der Segen Gottes ausbleibt? Ja, wenn sein Leben so aussieht, als wenn Gott es verflucht hätte. Satan fragt, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hiob bekommt doch etwas dafür. Er bekommt doch etwas dafür, dass er an dich glaubt. Da höre ich auch so gewisse moderne Glaubensrichtungen heraus, die deutlich machen, Gott ist doch ein guter Gott. Er gibt seinen Kindern nur gute Gaben und diese Gaben sind Gesundheit, Wohlstand, Ansehen, Glück und so weiter. Es stimmt, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott auch gute Gaben gibt. Aber was für uns gut ist, das müssen wir Gott überlassen. Warum ist Hiob gläubig? Die Frage, die Satan gestellt hat, ist wirklich sehr wichtig. Und sie soll auch uns bewegen. Warum glauben wir an Gott? Glauben wir nur deshalb an Gott, weil er uns bessere Aussichten verspricht? Halten wir nur deshalb am Glauben fest, weil uns dafür der Himmel versprochen wird? Und wenn das nicht der Fall wäre, würden wir dann immer noch an Gott glauben? Was ist wirklich der Beweggrund unseres Glaubens? Glauben wir an Gott, weil er Gott ist, weil er da ist oder wegen seiner Gaben? Das ist so wie mit der Geschichte von einem Vater und seinem Kind. Warum läuft das Kind in die Arme seines Vaters? Läuft es deshalb in die Arme seines Vaters, weil es sich erhofft, dann kriegt es vielleicht 10 Euro? Oder läuft es deshalb in die Arme seines Vaters, weil es seinen Vater lieb hat? Warum sind wir verheiratet? Weil du etwas von deinem Partner erwartest? Oder weil du ihn liebst? Was ist der Grund? Schlimm wäre es doch, wenn die Beziehung von Mann und Frau oder Kind und Eltern sich allein auf materielle Dinge beschränken würde oder nur zur Bedürfnisbefriedigung. Also irgendein Bedürfnis habe ich und das befriedigt dann der andere. Wenn die Mutter vom Kind nur deshalb akzeptiert und angenommen wird, wenn sie viel erlaubt, und auch ungezogenes Verhalten großzügig übersieht, dann ist die Mutter arm dran. Oder wenn nur das eine Ehe hält, oder wenn der Mann eben ja, der Frau einen Blumenstrauß bringt und dann wird er vielleicht wieder von ihr beachtet, das ist zu wenig. Oder umgekehrt, wenn die Frau nur ein gutes Essen macht und dann, dass sie dann die Liebe des Mannes irgendwie sich so erkauft. Das ist ja völlig daneben. Wir dürfen aber diese Dinge nicht missverstehen, wenn wir uns gegenseitig beschenken oder freundlich zueinander sind oder einander vergeben. Das soll schon sein, aber die Frage ist doch die, warum lieben wir unsere Kinder? Warum lieben wir unsere Eltern? Warum lieben wir unseren Ehepartner? Was steht im Vordergrund? Ist es die Person oder ist es das, was ich davon mir irgendwie erhoffe, erwarte? Sei es materielle Dinge oder auch Anerkennung. Was ja, verbindet uns mit dem anderen, mit dem Menschen? Und was ist, wenn der andere auf einmal Schwierigkeiten macht? Geht es wirklich um die Person oder um den Segen, den wir von der Person haben? Wie ist es denn mit uns? Warum wollen wir geliebt werden? Wollen wir geliebt werden, weil wir in den Augen des anderen gut funktionieren und wir deshalb dann seine Liebe bekommen? Oder wollen wir geliebt werden, weil wir einfach da sind? Weil es uns einfach gibt? Merken wir in uns selbst, da ist ein ganz klarer und eindeutiger Wunsch. Wir wollen geliebt werden, weil wir einfach da sind. Ja, weil es uns einfach gibt. So manches Kinderlied bringt es auch zum Ausdruck: Schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Ja, da hat das Kind noch nicht viel gemacht. Aber klasse, du bist da, sonst würde etwas abgehen. Oder es gibt auch so manches Lied für Erwachsene, das Gottes Liebe auch beschreibt, uns Menschen gegenüber. Da wird Gott besungen, dass er uns liebt, obwohl er uns kennt. Ja, trotzdem, ja, obwohl wir nichts vor ihm verstecken und verbergen können, liebt uns Gott. Und für wen war nicht auch schon die Stelle im Römerbrief, Römer Kapitel 5, Vers 10, einen Trost, steht auf Seite 1179, Römer 5, Vers 10, da heißt es: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Gott hat die Versöhnung angeboten, schon freiwillig geschenkt, als Menschen sich ihm gegenüber wie Feinde verhalten haben. Er hat den Menschen die Versöhnung angeboten, weil es einfach die Menschen sind, weil ihr sie liebt und sagt: Hier, ihr könnt zugreifen, wenn ihr wollt. Sicher ist das mit Liebe und der Annahme des anderen viel leichter, wenn man selbst dadurch große Freude erlebt. Wenn da gleich was zurückkommt, wenn wir lieben oder wenn wir den anderen annehmen oder wenn der sogar noch ein paar Schritte vorher zu mir gekommen ist, dann sind meine Arme auch schneller ausgestreckt. Aber warum lieben wir? Warum glauben wir? Hier, Satan sagt, platt ausgedrückt: Der Hiob, der nutzt dich eigentlich aus, lieber Gott. Wenn du ihn nicht segnen würdest, dann würde er auch wieder dir den Rücken kehren. Satan bezweifelt, dass Hiob um Gottes Willen glaubt. Vers 11: Taste doch an alles, was er hat, und lass sehen, ob er dir nicht ins Angesicht direkt absagt. Bei wie vielen Menschen ist dies der Fall gewesen? Gott hat nicht mehr so funktioniert, wie sie sich es haben vorgestellt. Und dann wird Gott bestraft. Gott wird bestraft, indem man sagt: Ich glaube nicht mehr an dich. Ja? Jetzt kannst du selbst sehen, was du jetzt da angerichtet hast. Ich bin nicht mehr bei dir. An einen solchen Gott, der das über mein Leben verhängt hat oder zugelassen hat, an einen solchen Gott glaube ich nicht. Ja, Satan hat bei vielen Menschen schon Recht bekommen. Derjenige, Satan selbst, der den Menschen im Paradies zum Egoisten verführt hat, derjenige, also Satan selbst, glaubt daran, dass der Mensch grundsätzlich und immer egoistisch handelt. Als Satan im Paradies deutlich machte zur Eva, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Dann brauchst du nicht mehr am Gängelband Gottes zu sein. Du kannst jetzt selbst entscheiden. Das kannst du alles selbst machen. Brauchst du Gott nicht mehr. Du bist selbst im Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt selbst der Mittelpunkt des eigenen Lebens bin, dann müssen natürlich alle Dinge um mich herum mir dienen, ja, weil ich ja der Mittelpunkt bin. Dann müssen die Kinder, der Ehepartner, meine Gesundheit, meine Lebensumstände, die Berufsfindung und natürlich Gott so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Satan ist davon überzeugt, dass der Mensch nur so, und zwar rein egoistisch handelt. Warum glaubt Hiob? Nun, weil Hiob ja was davon hat. Nimm's ihm weg und er geht von dir weg. Nimm seinen Reichtum weg, nimm seine Familie weg, nimm ihm die Gesundheit weg und er geht weg. Das ist die Auffassung Satans. Er glaubt nicht, dass jemand, der an Gott glaubt, es auch einfach deshalb tut, weil er Gott schätzt, weil es Gott gibt. Gott ist nicht verpflichtet. Wir sehen in diesem Bibelabschnitt, Hiob Kapitel 1, dass Gott zu nichts verpflichtet ist. Er macht keinen Fehler, wenn Menschen früher sterben. Wer kann denn sagen, dass Gott versprochen hat, dass jeder Mensch 100 Jahre alt werden muss und dann sterben kann? Ist nicht jeder Tag Gnade? Und wenn das so ist, dass jeder Tag Gnade ist, oder anders ausgedrückt unverdiente Güte, dann macht Gott keinen Fehler, wenn er Menschen mit 10 Jahren sterben lässt, mit 20 Jahren oder mit 70. Der Tod trifft uns sowieso alle, ganz gleich mit welchem Alter. Wir sollten von unserem Rechtsanspruch runterkommen, dass wir nur so leben dürften und sonst würde Gott sich an mir versündigen. Wir sollten uns also von einem Rechtsanspruch, von dem sollten wir runterkommen, dass wir immer gesund sein sollten oder dass wir immer gute Lebensumstände haben müssen, dass wir schnell einen Beruf finden, dass uns kein Mensch ausschmiert, ja, dass Gott uns immer vor allen Fallen bewahrt, dass Christen immer das größte Stück vom Kuchen bekämen, das stimmt nicht. Ja, dass sie immer das billigste Auto bekommen oder die günstigste Wohnung oder die billigste Miete, das ist nicht wahr. Dazu haben wir gar keinen Rechtsanspruch. Bist du zu Recht hier in Deutschland in einem Land aufgewachsen, in dem es Nahrung und Kleidung zum Zuschütten gibt? Oder hätte, andersrum gesagt, Gott einen Fehler gemacht, wenn du in Somalia geboren wärst und dort in den Bürgerkriegswirren als 5-Jähriger umgekommen wärst? Hätte Gott dann einen Fehler gemacht? Vielleicht können wir das ein wenig nachvollziehen. Es gibt ja unterschiedliche Leute, dankbare und weniger dankbare. Wir haben sicher schon so manches von den sogenannten Bootsflüchtlingen gehört. Das sind Menschen, die auf abenteuerliche Weise ihr Land mit dem Boot verlassen und in ein anderes Land gehen, ein neues Land, wo sie dann hoffen, ein besseres Leben zu führen. Nun wird ein Boot mit 70 solcher Flüchtlinge aufgegriffen. Sie waren in großer Seenot und wären hundertprozentig umgekommen. Nun kommen sie in dem fremden Land an. Die einen sind für alles dankbar. Für die Decke, für das Essen, für die Rettung und dafür, dass sie jetzt in diesem Land leben dürfen. Die anderen meckern, dass die Decke kratzt, dass das Essen nicht schmeckt, und dass sie noch viel mehr Ansprüche hätten. Sie suchen sich einen Rechtsanwalt, um gegen das Land zu klagen, weil sie meinen, man müsste ihnen noch mehr geben. Sie verkennen ganz und gar, dass sie nur aus Barmherzigkeit hier sind. Wir sollten uns wirklich von dem Denken verabschieden, Gott muss uns dienen. Gott muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Dass Gott in der Regel segnet und hilft, das ist wahr. Und das darf man auch dankbar annehmen. Das hat Gott bei Hiob auch getan. Das meiste Leben vom Hiob war gesegnet. Das Buch Hiob hat nur einen kleinen Teil, ja, wo es ihm schlecht ging, dem Hiob. Aber das allermeiste Leben vom Hiob war wirklich große Freude. Aber Gott ist zu nichts verpflichtet. Auch der Ausspruch von Jesus, als er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen, darf nicht in diese Richtung gedeutet werden, das Leben, also in diese Richtung gedeutet werden, dass es einem nur gut geht. Das Leben nämlich hier auf dieser Erde in seiner Fülle schließt Leid, Enttäuschung und Tod mit ein. Erst diese Dinge wie Krankheit werden im Himmel fremd sein, hier auf dieser Erde nicht. Gott macht keinen Fehler, wenn er seine Gnade an der einen oder anderen Stelle etwas zurückzieht, wenn er mir nicht immer die ganze Gesundheit gibt. Wenn ich arm werde oder arbeitslos, dann hat Gott keinen Fehler gemacht und du aber auch nicht. Auch wenn du froh Gott dienst, kann man nicht sagen, dass es einem immer gut geht. Die 21 jetzt noch lebenden Südkoreaner hatten in ihrem Land große Freude gehabt, denke ich zumindest mal. Auf jeden Fall ging es viel besser, wie es ihnen jetzt geht. Und wir wissen nicht, ob da jetzt noch einige sterben. Und wenn alle sterben würden, hätte Gott keinen Fehler gemacht. Sie wollten helfen, auch sie sind nicht jetzt besonders sündig. Sie wollten helfen, dort in Afghanistan. Und auch anderen die Botschaft von Jesus weitersagen. Auch das war eines ihrer Anliegen. Aber dass sie dann entdeckt worden sind, da hat Gott nicht versagt. Warum lässt Gott überhaupt dann das Leid zu? Das Leid bei seinen Kindern. Hier beim Buch Hiob trifft es einen gläubigen Menschen. Vers 1, da heißt es hier, er war untadelig, rechtschaffen, jemand, der Gott fürchtet und das Böse mied. Und das bestätigt Gott selbst in Vers 8. Warum muss der Gläubige leiden? Eine Frage, die schon sehr früh von Gottes Wort beantwortet wird. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern sprach, sagte er ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Lichter sind Orientierungspunkte. An Lichtern kann man sich ausrichten. Lichter sollen helfen, den guten Weg zu finden, um auch ja etwas zu erhellen, was vorher im Verborgenen war. Die Jünger sollen der Welt zeigen, wem sie dienen. Ihr seid das Licht der Welt. Die Jünger sollen der Welt zeigen, wer Gott in Wahrheit ist. Sie sollen zeigen, auf wen es sich lohnt, seine Hoffnung zu setzen. Und hier im Buch Hiob wird deutlich, dass nicht nur die irdischen Menschen die Gläubigen als Lichter brauchen, sondern auch die unsichtbare Welt. Satan, seine Dämonen, aber auch die Engel Gottes. An den Gläubigen sollen sie etwas lernen und an ihnen sollen sie etwas erkennen. Engel wissen nicht alles. Sie beobachten die Menschen. Im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 8 fortfolgend wird dies erwähnt. Das ist auf Seite 1228. Hier beschreibt Paulus, was er zu tun hat, der Apostel Paulus. Er beschreibt, wie die Gemeinde Gottes entstanden ist und dass die Engel im Himmel großes Interesse haben, die Weisheit Gottes darin zu erkennen. Sie sind eben nicht allwissend. Paulus schreibt, mir, so sagt er von sich, dem Allergeringsten unter den Heiligen ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also dazu ist er da. Und alle darüber zu erleuchten, welche die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Es war also ein Geheimnis von den Ewigkeiten verborgen. Jetzt Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten, das könnte man denken, das ist vielleicht auf der Erde, nein, in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das heißt, die Engel schauen auf die Gemeinde und sehen an der Gemeinde, wie Gott Menschen zum Beispiel gerettet hat. Wie kann ein Sünder ein Gotteskind werden? Bevor der Herr Jesus auf diese Erde kam, wussten die das auch nicht. Aber dann haben sie jetzt erkannt, aha, so hat es Gott gemacht. Und haben da einiges gelernt. Jetzt wurde die Weisheit den Fürsten und Gewalt im Himmel bekannt gemacht. Jetzt haben sie etwas gelernt. Ja, so schreibt der Apostel Paulus. Wie ist das mit Hiob? Auch hier soll der Himmel etwas lernen. Und zwar, es gibt einen Menschen, der Gott dient, ohne dass er auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Was sagt Hiob am Ende des Kapitels? Ich glaube, seine Worte ringen jedem Leser großen Respekt ab, wenn er das liest. Nachdem er seine Kinder verloren hat und seinen Reichtum, seine Knechte und alles, was er sonst hatte, dann spricht er, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was hat die unsichtbare Welt hier gelernt? Der Teufel war damit nicht zufrieden. Das lesen wir dann in Kapitel 2, wo es dann um die Krankheit dann noch geht. Aber was wir hier schon lesen, ist doch sehr beeindruckend. Warum lässt Gott das Leid bei den Gläubigen zu? Damit sie Lichter sein können. Damit sie bezeugen können, sie glauben Gott trotz Leid. Sie glauben trotzdem an Gott, obwohl er ihnen nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Und sogar manchmal Schwierigkeiten in ihr Leben hineinordnet. Hiob wurde ausgesucht, um ein strahlendes Licht zu sein, um Gott damit zu preisen. Wozu ist eigentlich der Mensch geschaffen? Wozu bist du geschaffen? Wozu bin ich da? Manche meinen, dass es Gott langweilig war und er unbedingt eine Aufgabe brauchte und am besten schafft er sich da einige Menschen, die werden ihn dann schon mit ihren vielen Wünschen auf Trab halten. Ja? Also, dass Gott irgendwie eine Beschäftigung braucht. Wir verstehen die Parodie. Nein, wir sind nicht deshalb da, um über Gott zu herrschen, dass wir ihm sagen, was wir alle so wollen, sondern Gott hat uns für sich geschaffen. Er wollte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir ihn lieben und dass wir ihm dienen. Unser Lebenssinn liegt darin, dass wir für ihn da sind, ganz gleich, welchen Segen er uns gibt oder auch nicht. Ein Licht für ihn zu sein, sich für ihn zu verbrennen. Warum lässt Gott das Leid bei den Gläubigen zu? Damit sie für ihn scheinen trotz Widrigkeit. Dies ist eine Antwort. Eine weitere Antwort steckt in der Reaktion von Hiob. Hiob wurde durch seinen Glauben an Gott ein reifer Mann. Christen ist es bekannt, dass Gott ihren Glauben prüft und veredelt. Heute haben wir das schon gehört von dem Edelstein und so weiter, der geschliffen wird. Petrus sagt, dass wir wie Gold geläutert werden. Unser Glaube wird wie Gold geläutert und das bedeutet Hitze. Der Herr Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, nun, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann kommt auch diese Sache mit dem Winzer, dass der Winzer tatsächlich auch einiges an den Reben zuschneidet. Das bedeutet Schmerzen. Warum? Damit die Rebe noch mehr Frucht bringt. Leid, das wissen wir alle, setzt den Menschen unter Druck. Und wie es bei einer Tube ist, wenn man auf eine Tube etwas draufdrückt, dann kommt das raus, was drin ist. Bei einer Zahnpastatube kommt Zahnpasta raus und bei einer Senftube Senf. Und bei einem Christen, wenn man da draufdrückt, wenn da Druck kommt, da kommt das raus, was drin ist. Ich hoffe, dass schnell ein Gebet zu Gott herauskommt. Und wenn es nur ein Stoßgebet ist, Herr, hilf mir und schau auf mich. Was kam bei Hiob heraus? Er klagt Gott nicht an. Er lobt Gott noch über dem unsagbaren Leid. Ja, dass nur derjenige wirklich versteht, der das erlebt hat. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ja. Aber wir können es uns vorstellen. Er lobt Gott. Und er weiß, Gott hat keinen Fehler gemacht. Auch wenn er etwas von seiner Gnade, die ich vorher genießen konnte, ja, zurückgenommen hat und sie mir nicht mehr gegeben hat. Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, ja, was ist denn mit den Kindern Hiobs? Sie kamen doch alle um. Was ist mit den Knechten? Sie wurden doch erschlagen. Ich habe auch mir diese Frage gestellt, kam auf diese Antwort: Jeder Mensch steht selbst vor Gott. Zu wünschen wäre, dass sowohl die Kinder als auch die Knechte sich am Beispiel des Hiob orientiert hätten. Dann ist die Trennung, die sie jetzt erfahren, nur auf Zeit. Dann wird es ein wunderschönes Wiedersehen im Himmel geben. Wäre es nicht viel schlimmer, wenn die Kinder mit dem Hiob gemeinsam alt geworden wären und die Kinder niemals an Gott geglaubt hätten? Dann hätte man zwar eine längere Zeit zusammenleben können, aber die Ewigkeit, da wären wir getrennte Leute. Das Buch Hiob macht deutlich, dass weder die Gesundheit noch das irdische Leben das höchste Gut ist, sondern der Glaube an den souveränen Gott. Zum Schluss möchte ich sagen, wenn jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen so ein leichtes Unbehagen einstellt, ja, wie soll ich jetzt Gott sehen? Wird er mich schlagen? Wird er mir seine Gnade verweigern? Wie wird es in der Zukunft sein? Denke nicht darüber nach. Glaube heute an Gott und lass die Zukunft Zukunft sein. Jesus hat auch gesagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber lass deinen Glauben in dieser Weise etwas weiten, dass wir für Gott da sind und nicht in erster Linie umgekehrt. Natürlich dient Gott uns. Der Herr Jesus sagt einmal seinen Leuten, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, sich zu bedienen, also bedienen zu lassen, sondern dass er diene. Gott ist ein dienender Gott. So hat er sich offenbart. Und er beschenkt natürlich auch seine Leute. Wir wären völlig blind, wenn wir es nicht täglich erfahren würden. Natürlich sorgt der gute Hirte für seine Schafe und wirft sich eher selbst in den Rachen des Wolfes, bevor sein Schaf umkommt. Natürlich segnet Gott. Was soll aber unsere Reaktion darauf sein? Wir sollten nicht denken, wir hätten einen Anspruch darauf, sondern wir sind herausgefordert zu danken. Und wenn ich nicht mehr so gut laufen kann, Schorsch kann ja nicht mehr ganz so gut laufen, und dann soll er danken, dass er wenigstens noch so gut laufen kann, ja? Oder andere Dinge. Gott, ja, macht keinen Fehler. Was soll unsere Reaktion auf Schweres im Leben sein? Ich fliehe zu Gott, so wie der Hiob. Breite meine Not auch aus und nehme es von Gott auch an. Wir kennen dieses Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, haben auch schon gesungen. Da gibt es eine Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt, bis an den höchsten Rand. Was machen wir dann? So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wir sind hier, um Lichter in der Welt zu sein, und Gott wird unseren Glauben läutern. Aber eines dürfen wir und müssen wir wissen. Und damit komme ich ans Ende. Und zwar, was in Römer Kapitel 8, Vers 28 steht. Seite 1182, Römer 8, 28. Wer die eigene Bibel dabei hat, soll es unbedingt anstreichen. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir werden nicht umkommen. Gott schaut auf uns. Er schaut darauf, dass alles zum Besten dient. Er hat es versprochen. Deshalb dürfen wir voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Unser Leben hat einen Sinn, nämlich diesem Gott zu dienen. Und er wird unser Leben wie ein Edelstein schleifen, damit er im Himmel noch schöner glänzt. Amen.